Heute geht's um Gefühl. Wir hatten ja vor 2 Wochen, also vor Ajahn Thongs Geburtstag, über Körper gesprochen, Achtsamkeit auf dem Körper. Und es stellt sich heraus, dass wir jetzt eben den 4 Pfeilern oder den 4 Grundlagen der Achtsamkeit im Satipatthana Sutta folgen. Deswegen mit der Unterbrechung des Geburtstags von Ajahn Thong dann eben auch heute über Gefühl reden. Und ich denke, wir haben alle so viel vom Satipatthana Sutta gehört und gelesen und schon darüber gesprochen, dass es jetzt für mich erstmal spannend ist, was auch zu sehen, was eben in anderen Sutten steht. Weil das ist ja nicht nur ein Satipatthana Sutta, wo der Buddha mal erwähnt, dass es eben diese 4 Grundlagen der Achtsamkeit gibt, sondern es gibt ja viele Sutten, wo der Buddha immer wieder auch Bezug nimmt. Und diesen Bezug herzustellen zwischen den Sutten, zwischen zum Beispiel Satipatthana Sutta und dem Anapanasati Sutta und zwischen diesen beiden und ganz anderen Sutten, das ist mir unheimlich wichtig. Obwohl es unheimlich vielschichtig, unheimlich vielfältig ist, ist es ja eine Praxis, die wir tun müssen. Und schlussendlich, wenn man sich daran hält, was hier in den Sutten steht, dann würde ich auch nicht sagen, da ist irgendwas von falsch. Und deswegen ist es auch eben wichtig, dass wir das alles praktizieren. Und auch einfach uns trauen, zu sagen, das gehört zusammen. Das ist alles Buddhas Lehre, das ist alles buddhistische Meditation. Und das dann eben auch zu praktizieren. Es geht also heute aus dem Buch Samyutta Nikaya, aus dem Kapitel Vedana Samyutta. Und da ist es die Nummer 6. Und das heißt, das erste, was ich lesen werde, ich lese erst wieder vor, durch einen Pfeil. Danach lese ich möglicherweise auch noch was anderes. Aber fangen wir erst mal damit an. Also, Samyutta Nikaya, Vedana Samyutta, das ist 36, und das Sutta 6, durch einen Pfeil. Der unerfahrene, gewöhnliche Mensch empfindet ein Wohlgefühl, empfindet ein Wehgefühl, empfindet ein weder Weh noch Wohlgefühl. Auch der erfahrene, edle Jünger empfindet ein Wohlgefühl, empfindet ein Wehgefühl, empfindet ein weder Weh noch Wohlgefühl. Was ist da nun die Besonderheit, was die Verschiedenheit, was ist der Unterschied zwischen einem erfahrenen, edlen Jünger und einem unerfahrenen, gewöhnlichen Menschen? Im Erhabenen wurzelt für uns die Lehre, möge der Erhabene uns belehren. Wird da, ihr Mönche, der unbelehrte, gewöhnliche Mensch von einem Wehgefühl getroffen, dann ist er traurig, beklommen, er jammert, schlägt sich stöhnend an die Brust, gerät in Verwirrung. So empfindet er 2 Gefühle, ein körperliches und ein gemüthaftes. Gleich wie, wenn da ein Mann von einem Pfeil angeschossen würde und er würde dann noch von einem 2. Pfeil angeschossen, da würde dieser Mensch die Gefühle von 2 Pfeilen empfinden. Ebenso nun auch, wenn der unbelehrte, gewöhnliche Mensch von einem Wehgefühl getroffen, traurig, beklommen ist, jammert, sich stöhnend an die Brust schlägt, in Verwirrung gerät, dann empfindet er zwei Gefühle, ein körperliches und ein gemüthaftes. Ist er von einem Wehgefühl getroffen, so leistet er Widerstand. Dann wird in ihm, der dem Wehgefühl Widerstand leistet, der Hang zum Widerstand gegen das Wehgefühl angelegt. Wird er nun von einem Wehgefühl getroffen, dann genießt er Sinnenwohl. Und warum? Nicht kennt er, der unerfahrene, gewöhnliche Mensch, eine andere Entrinnung vor dem Wehgefühl als das Sinnenwohl. Dann wird in ihm, der Sinnenwohl genießt, der Hang zum Reiz angelegt. Er kennt nicht der Wirklichkeit gemäß der Gefühle Aufgang und Untergang, Labsal, Elend und Entrinnung. Dann wird in ihm, der Gefühle Aufgang und Untergang, Labsal, Elend und Entrinnung, nicht der Wirklichkeit gemäß erkennt, beim weder Weh noch Wohlgefühl der Hang zum Unwissen angelegt. Fühlt er nun ein Wohlgefühl, so fühlt er es als Gefesselter. Fühlt er ein Wehgefühl, so fühlt er es als ein Gefesselter. Fühlt er ein weder Wohl noch Wehgefühl, so fühlt er es als ein Gefesselter. Den nennt man einen unerfahrenen, gewöhnlichen Menschen. Gefesselt ist er durch Geburt, Alter und Sterben, durch Trauer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verwirrung. Gefesselt ist er, sag ich, ans Leiden. Wird aber der erfahrene, edle Jünger von einem Wehgefühl getroffen, dann ist er nicht traurig, beklommen, jammert nicht, schlägt sich nicht stöhnend an die Brust, gerät nicht in Verwirrung. So empfindet er nur ein Gefühl, ein körperliches, kein gemüthaftes. Gleich wie, wenn da ein Mann von einem Pfeil getroffen würde, aber kein zweiter Pfeil würde nach ihm geschossen. Dieser Mensch wird also nur das Gefühl von einem Pfeil empfinden. Ebenso nun, auch wenn der belehrte, edle Jünger von einem Wehgefühl getroffen wird, dann ist er nicht traurig, beklommen, jammert nicht, schlägt sich nicht stöhnend an die Brust, gerät nicht in Verwirrung. Nur ein Gefühl empfindet er, ein körperliches, kein gemüthaftes. Ist er von einem Wehgefühl getroffen worden, so leistet er keinen Widerstand. Dann wird in ihm, der dem Wehgefühl keinen Widerstand leistet, beim Wehgefühl kein Hang zum Widerstand angelegt. Wird er nun von einem Wehgefühl getroffen, so genießt er nicht das Sinnenwohl. Und warum? Es kennt ja der erfahrene, edle Jünger eine andere Entrinnung vor dem Wehgefühl als das sinnliche Wohl. Dann wird in ihm, der Sinnenwohl nicht genießt, keinen Hang zum Reiz angelegt. Er kennt ja der Wirklichkeit gemäß der Gefühle Aufgang und Untergang, Labsal, Elend und Entrinnung. Und weil er der Gefühle Aufgang und Untergang, Labsal, Elend und Entrinnung der Wirklichkeit gemäß kennt, wird von ihm beim weder Weh noch Wohlgefühl kein Hang zum Unwissen angelegt. Fühlt er nun ein Wohlgefühl, so fühlt er es als Ungefesselter. Fühlt er nun ein Wehgefühl, so fühlt er es als Ungefesselter. Fühlt er ein weder Weh noch Wohlgefühl, so fühlt er es als ein Ungefesselter. Den nennt man einen edlen Jünger. Ungefesselt ist er von Geburt, Altern und Sterben, von Trauer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verwirrung. Ungefesselt ist er, sag ich, vom Leiden. Das ist nun, ihr Mönche, die Besonderheit, die Zielsetzung, der Unterschied zwischen einem erfahrenen, edlen Jünger und einem unerfahrenen, gewöhnlichen Menschen. Gefühl. Das fühlt auch, wer da weise ist. Wohl oder wehe, auch der viel Erfahrene. Und doch hat dieser Kluge vor den anderen in dem, was heilsam, etwas ganz Besonderes. Dem Gesetzeskenner, viel Erfahrenen, der diese Welt sah und das andere Ufer, bedrängen Wunsches Dinge nicht das Herz. Bei Unerwünschtem ist er ohne Widerstand. Die bald entzückt sind, bald verstimmt, die sind zerstört, gehen unter, sind nicht mehr. Doch wer den Pfeil weiß, rein und kummerfrei, erkennt recht das Übersteigen allen Seins. Das war das dazu. Ich habe noch einen anderen Vers, der eigentlich von einem anderen kleinen Sutta ist, das auch im Vedana Samyutta steht und durch die Überwindung heißt, Nummer 3. Das finde ich eine sehr, sehr gute Ergänzung dazu, deswegen lese ich das auch schnell vor. Wer da, wenn er ein Wohl gefühlt, doch dies Gefühl nicht recht erkennt, in dem kommt auf der Hand zum Reiz und die Entrinnung sieht er nicht. Wer da, wenn er ein Weh gefühlt, doch dieses Gefühl nicht recht erkennt, in dem ist Hang zum Widerstand und die Entrinnung sieht er nicht. Was aber weder Wohl noch Weh, ein Weisheitsvoller nennt es Stille. Wenn dies aber man genießt, wird man vom Leiden nicht befreit. Wenn unermüdlich ist ein Mönch, die Klarbewusstheit immer pflegt, der wird als Weiser dann durchschauen, was irgendein Gefühl es gibt. Wer die Gefühle so durchschaut, wird triebfrei schon in diesem Sein. Was solcher nach dem Tode ist, das fassen Worte nimmermehr. Hier steckt eine ganz unglaubliche Behauptung drin. Es gäbe zum Thema noch mehr vorzulesen, auch aus Majjhima Nikaya wollte er noch was hören, bevor wir was darüber sagen. Da lese ich aber keine ganzen Sutten vor, sondern nur auszugsweise aus dem Bahuvedaniya Sutta, viele Arten von Gefühl, Majjhima Nikaya 59. Da geht es um die Arten von Gefühl. Und der Buddha hat, also der Ananda hat mit dem Panchakanga, mit dem Zimmermann und dem, Panchakanga und Udayin haben sich unterhalten über was der Buddha gelehrt hat, wie viele Arten von Gefühl es gibt. Und der Ananda trägt das dem Buddha vor. Und da sagt er, weil der Panchakanga sagt, oh, er hätte den Buddha gehört, wie er gesagt hat, es gibt zwei Arten von Gefühl. Und der Udayin, der ehrwürdige Udayin, der hat gesagt, nein, der hat gesagt, es gibt drei. Und da ist der Ananda, wird dann jetzt vorstellig. Und sagte, Ananda, es war tatsächlich eine wahrheitsgemäße Darstellung, die der Zimmermann Panchakanga vom ehrwürdigen Udayin nicht annehmen wollte Und es war tatsächlich eine wahrheitsgemäße Darstellung, die der ehrwürdige Udayin vom Zimmermann Panchakanga nicht annehmen wollte. Ich habe in einer Darstellung von zwei Arten von Gefühl dargelegt. Ich habe drei Arten von Gefühl in einer anderen Darstellung dargelegt. Ich habe fünf Arten von Gefühl in einer weiteren Darstellung dargelegt. Ich habe sechs Arten von Gefühl in einer weiteren Darstellung dargelegt. Ich habe 18 Arten von Gefühl in einer weiteren Darstellung dargelegt. Ich habe 36 Arten von Gefühl in einer weiteren Darstellung dargelegt. Ich habe 108 Arten von Gefühl in einer weiteren Darstellung dargelegt. So ist das Dhamma von mir in verschiedenen Darstellungen aufgezeigt worden. Wenn das Dhamma von mir so in verschiedenen Darstellungen aufgezeigt worden ist, so darf man von jenen, die nicht zugestehen, zulassen und akzeptieren, was von anderen wohl dargelegt und wohl gesprochen worden wurde, annehmen, dass sie in Streit und Zank verfallen und sich in Streitgespräche vertiefen werden, bei denen sie sich gegenseitig mit Worten, die Dolchengleichen, verletzen, aber wohl dargelegt und wohl gesprochen wurde, angenehm, dass sie in Eintracht leben werden, mit gegenseitigem Verständnis, ohne Streit, wobei sie sich wie Milch und Wasser mischen, sich gegenseitig mit gütigen Augen betrachten. Aus dem Satipatthana Sutta auch noch kurz. Die Betrachtung der Gefühle. Und wie, ihr Bhikkhus, verweilt ein Bhikkhu, indem er Gefühle als Gefühle betrachtet? Wenn ein Bhikkhu ein angenehmes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein angenehmes Gefühl. Wenn er ein schmerzhaftes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein schmerzhaftes Gefühl. Wenn er ein weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl. Wenn er ein weltliches angenehmes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein weltliches angenehmes Gefühl. Wenn er ein spirituelles angenehmes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein spirituelles angenehmes Gefühl. Wenn er ein weltliches schmerzhaftes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein weltliches schmerzhaftes Gefühl. Wenn er ein spirituelles schmerzhaftes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein spirituelles schmerzhaftes Gefühl. Wenn er ein weltliches, weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein weltliches, weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl. Wenn er ein spirituelles, weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein spirituelles, weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl. Auf diese Weise verweilt er, indem er Gefühle innerlich als Gefühle betrachtet. Oder er verweilt, indem er Gefühle äußerlich als Gefühle betrachtet. Oder er verweilt, indem er Gefühle sowohl innerlich als auch äußerlich als Gefühle betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Ursprungsfaktoren in Gefühlen betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Auflösungsfaktoren in Gefühlen betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren in Gefühlen betrachtet. Oder die Achtsamkeit, dass da Gefühle vorhanden sind, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, das für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Und er verweilt unabhängig, haftet an nichts in der Welt. Auf jene Weise verweilt ein Bhikkhu, indem er Gefühle als Gefühle betrachtet. So, das war jetzt eine ganze Menge Information. Und Also ich war ja früher Schauspielerin und Comedian und dachte, dass ich deshalb irgendwie auch so das ja, Wissen und den Umgang mit Gefühl so gepachtet habe. So, ne? Und auch ja eben was darüber weiß und das auch empfinde. Und man hat ja dann immer das Gefühl, dass das muss, da muss ganz was Besonderes sein. Ne? Das darf nicht immer nur irgendwie so ein Gefühlchen, sondern ja, muss eben krachen und donnern und intensiv sein. Ne? Und was ich aber gelernt habe, auch dadurch, dass ich eben diesen Beruf ausgeübt habe, ist, wie man die herstellen kann. Also wie unzuverlässig die eigentlich sind. Ne? Wie man eigentlich durch, wie man die sich selber machen kann. So, dass man sie tatsächlich empfindet. Also wir haben in dem Theater, wo ich am längsten gearbeitet habe, mit Method Acting gearbeitet. Und da macht man auch sowas wie ein Bodyscan und geht durch den Körper und hat dann seinen Text auswendig gelernt und fängt an, seine Figur zu entwickeln und hat dann zum Beispiel, was weiß ich, wenn man irgendwie jemanden Bekümmertes spielen will oder soll, dann wird man irgendwie versuchen, einen Punkt zu finden, der einen irgendwie so gebeugt macht und wird dann immer dahin gehen. Oder wenn man dann plötzlich eine Stelle hat, wo man lachen muss oder heulen muss, dann geht man auf die Suche im Körper nach einer Stelle, die einen lachen oder heulen macht. Und die gibt es, diese Stellen. Die sind da irgendwie gespeichert. Wir haben ja da Milliarden oder Billionen von Zellen und offenbar sind da Informationen drin gespeichert, die man dann abrufen kann. Und auch das, was wir erleben und wo wir dann Gewohnheiten draus machen oder wo wir Erinnerungen haben, das kann man dann wieder abrufen. Das heißt, in dieser Art der Schauspielerei steht man da und erlebt diese Dinge tatsächlich. Deswegen ist das dann auch so intensiv. Aber es ist trotzdem nur hergestellt. Es ist trotzdem irgendwie ja, nur Fusch irgendwo. Ne? Und das hat mich irgendwann wirklich ja, stutzig gemacht. Ne? Weiß ich nicht, wie es anders ausdrücken soll. So, dass man ja eigentlich sich wirklich nicht auf das verlassen kann, was man fühlt. Man kann es nicht. Wir lernen von Anfang an, dass man bestimmt auf eine bestimmte Art reagiert. Also es gibt da so einen Konsens, dass man zum Beispiel ja, bestimmte Verhaltensweisen lernt und auf bestimmte Sachen reagiert. Aber man kann es auch anders lernen. Also man kann ja eben auch umlernen. und eben auch mit seinen Gefühlen spielen. Und deswegen bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass ich Nonne bin und dass ich das jetzt alles gar nicht mehr machen muss. Also, dass ich diese Dinge nicht mehr herstellen muss, dass ich das auch alles in dieser Tiefe und Höhe gar nicht mehr haben muss, sondern dass man eben wirklich, je durch Dank der Lehre Buddhas, das alles einfach nur wertfrei und neutral betrachtet und sehen kann und darf. Ne? Und dieses Darf ist für mich auch wirklich eine wichtige Sache, dass wir uns das erlauben. Weil oft erlauben wir uns das nicht. Im Extremfall, sagen wir mal, bei einer Beerdigungsfeier. Ob man jetzt den Menschen auch, oder wenn man den Menschen gut gekannt hat, dann ist es ja eigentlich Gruppenzwang fast, dass man da betreten guckt und heult. Zumindest hier in Asien nicht so. Oder ja, wenn plötzlich einer oder jemand anfängt total zu lachen an manchen Stellen, dann wird das auch als sehr, sehr unpassend empfunden. Ne? Also und dass man da einfach auch sich erlaubt, wertfrei und neutral zu bleiben, anstatt in solche Sachen, in solche Gruppenzwänge oder solche erlernten Muster reinzugehen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Aber vorher müssen wir erstmal wissen, was wir fühlen. Und deswegen ist das, was der Buddha sagt hier im Satipatthana Sutta, sehr, sehr wichtig. Man schaut seine Gefühle an, man fühlt und schaut sich die Gefühle an. Und das ist, was ich immer Bestand aufnehmen nenne. Man schaut sich an, was los ist. Und schaut dann an, boah, da habe ich noch 10 Kilo Ärger. Da sind noch eine Tonne Widerstand. Und da ist schon, oh, da ist so viel Freude und so. Also es ist wichtig zu wissen am Anfang, was wir fühlen und auch das auszuhalten, das, was wir fühlen, zu sehen, zu erkennen und auch dann gehen zu lassen. Und alle diese Dinge sind eigentlich für normale Menschen nicht normal. Also normalerweise steht man entweder zu seinen Gefühlen nicht, und wenn man dazu stehen darf, dann werden sie als unangebracht oder als unpassend betrachtet oder als was weiß ich betrachtet. Also Gefühle sind sehr umstritten und laut Buddha sind sie auch das, was neben den Gedanken am schnellsten wechselt. Also ich hatte mein eigenes Aha-Erlebnis, was Gefühle angeht, warum man sich wirklich auf die nicht verlassen kann. Und der Buddha lehrt halt, man kann sich auf die nicht verlassen, weil die das sind, was wirklich ständig wechselt. Und es ist wirklich so, wenn man dann mal in seinen Gefühlshaushalt so reinguckt, ne? Dann kann man ja sehen, wie schnell das wechselt. Wie in einem Moment ärgert man sich, dass da irgendwer nicht zuhört oder so. Und dann im nächsten Moment dreht man sich um und sieht, ach, da ist jemand, hört aber ganz besonders zu, und dann freut man sich wieder. Und ist jetzt hier nicht so, ne? Das ist nur ein Beispiel. Könnte aber so sein. Ne? Also man, weil man Gefühl entsteht, wenn da ein Außenimpuls ist oder ein interner Impuls, kann auch sein, also zum Beispiel körperliches Gefühl, negatives, zum Beispiel Schmerz im Knie. Ist ja körperlich negatives Gefühl. Erst ist es ein körperlicher Impuls. Ne? Da hatten wir vor 2 Wochen drüber gesprochen. Und dann wird es aber ein Gefühl. Und dann kann aber trotzdem sein, dass man ein spirituelles, schönes Gefühl empfindet. Wenn man dann da sitzt, zum Beispiel sitzt mit Schmerzen im Knie, empfindet aber ein schönes spirituelles oder ein angenehmes spirituelles Gefühl, und dann ist der Schmerz Schmutz. Fühlt man aber kein angenehmes spirituelles Gefühl, dann ist der Schmerz wahrscheinlich total störend. Und man hadert, und dann kommt man dazu, was der Buddha eben hier gesagt hat. Aber ich verhedder mich jetzt gerade. Eigentlich sollten wir erstmal nochmal eben auf die einzelnen Gefühle zu sprechen kommen, die der Buddha hier, was wir gelesen haben, wie er sie gruppiert hat. Das ist einmal die 2 Gefühle, angenehm, unangenehm. Die 3 Gefühle, angenehm, unangenehm und weder angenehm noch unangenehm. Und das kann entweder körperlich sein oder geistig. Das heißt, das ist in Pali ist es Sukha und Dukha für die körperlichen Gefühle. Und Somanasa, Domanasa und Somanasa für die geistig hervorgerufenen Gefühle. Und dann weder noch ist dann das 5. oder auch das 6., wenn man so will. Dann die 6 können auch sein, hervorgerufen durch den Kontakt mit Auge, Nase, Ohren, Mund, beziehungsweise Zunge, heißt es ja immer, Tastsinn empfinden, und Geist. Das können dann also auch die so gruppiert werden, die Gefühle. Und die können dann entweder, wie es auch da stand, im Nummer 59, können die entweder weltlich sein, also hervorgerufen durch ganz weltliche Sachen, Schmerz im Knie, oder jetzt gerade Schmerz im Knöchel, hervorgerufen durch blöde Sitzweise. Oder die anderen wie hießen sie da noch? Über? Bitte?
Der zweite Pfeil, der dann.
Nee, nicht der zweite Pfeil, sondern die sinnlichen, die nicht die spirituellen. Die sind also eben sowas, was ich angefangen hatte zu erzählen. Solche, wenn man da in Verzückung sitzt zum Beispiel, ne? Das sind angenehme Gefühle. Dann 108. Ja.
Zwischenfragen erlaubt.
Ja.
Ein Beispiel für ein unangenehmes, spirituelles oder überwältigendes Gefühl.
Überwältigt, das war das Wort. Ja, habe ich noch heute gelesen. Ne? Und was war das noch? Ja, was war denn das noch? Ich habe es nicht so richtig eingesehen eigentlich. Das kann ich mich noch entsinnen. Als ich gesagt habe, unangenehmes, überwältigendes Gefühl. Da ging es eben auch um Jhanas. Wenn man im Jhana sitzt und da wieder rauskommt und es unangenehm ist. Doch, das war's. Ja, das. Und die 108. Wird es, wenn man die, ich könnte nachgucken, wenn man die angenehm, unangenehm und weder noch weltlich und überweltlich man normal nimmt, multipliziert und müsste man auch. Und das körperlich und geistig, genau, das noch dazu. Und also das ist das eine dann. Kommt ja oft mal die Frage auf, irgendwie, ne, ja, empfinden denn Arahants keinen Schmerz? Also bin ich schon oft gefragt worden. Und hier steht ganz klar, doch, empfinden sie. Aber der Umgang ist damit eben anders. Und der normale Mensch ist dann von einem Schmerz oder hier heißt es von einem Wehgefühl getroffen und wird traurig und beklommen und jammert und stöhnend schlägt er sich an die Brust und gerät in Verwirrung und hat dabei erst eben ein körperliches und dann noch ein gemüthaftes. Oder es kann auch ein geistiger Schmerz sein, ne? Und dann kommt noch dieses Gemüt. Hafte, negative. Also das muss nicht nur immer zwangsläufig ein körperliches Wehgefühl sein, was ein Wehgefühl, ein gemüthaftes Wehgefühl auslöst. Und dann sagt er, und das kennen wir ja alle, es kommt Widerstand auf. Da hatten wir auch kürzlich von gesprochen, man hat den Widerstand sofort und will es nicht. Die Ablehnung. Was ja auch ein Hindernis ist. Ja.
Dann hast du jetzt praktisch aus den zwei Gefühlen, aus den körperlichen und geistigen, haben wir jetzt noch ein gemüthaftes. Das ist ja nochmal eine Differenzierung von geistigen Gefühlen.
Also ich denke, nein, es ist hier die Übersetzung. Es geht da schon um das geistige Gefühl bei dem Gemüthaften. Das ist nur die Übersetzung, wo der, das ist von Jnanaponika übersetzt. Und der sagt öfters Gemüt als Geist.
Ja, weil du jetzt gerade gesagt hast, was ich vorher auch so mir gedacht habe, es ist ja nicht immer, dass wir ein körperliches Gefühl als Ausgangspunkt haben, als Weltling. Sondern es kann ja ein geistiges Gefühl praktisch auch dieses Unangenehme und diesen Widerstand erzeugen. Das heißt, wenn ich es aber im Sutra sehe, dann dann ist der erste Pfeil ist das Körperliche, und der zweite ist das Geistige. Aber mir fehlt da tatsächlich, ich spüre bei mir oft auch zwei Pfeile, aber das erste ist nicht das Körperliche, sondern es kommt was auf mich zu, was ich zum einen also einfach mal als unangenehm sehe, muss noch gar nicht empfunden werden, und dann kommt die Empfindung hinterher, durch das, dass ich mich auflehne dagegen.
Ja. Ja, also da ist aber dieses Gemüthafte tatsächlich, also das ist nicht noch ein dritter Pfeil oder so.
Ja, ja, aber das ist eine Differenzierung noch. Weil auf der geistigen Ebene kann man ja das Denken, also das Denken erfassen,
ja.
Und dann das Herz, also da die
Ja. Also wenn ich mich recht entsinne, ist es auch in der Pali-Version, ist es kommt dieses Gemüthafte, ist von, jetzt lass mich nicht was Falsches sagen, aber ich meine, da hätte Chetana irgendwas gestanden, die grammatische Form, aber Chetana, da kann ich mich ziemlich dran entsinnen. Und nicht eben Vedana.
Nein.
Also, aber das ändert ja nichts an dem Widerstand, ne? Der da leider aufkommt. Und da geht es dann weiter. Indem der Widerstand leistet, entwickelt sich oder etabliert sich, sagt er, der Hang zum Widerstand gegen Wehgefühl. Das heißt, wenn wir einmal anfangen, auf irgendeinen Schmerz, ob der jetzt körperlich oder geistig hervorgerufen ist, mit Widerstand, mit Ablehnung zu reagieren, dann ist das erst noch so ein kleines Rinnsal in die Richtung. Aber wir haben dann die Tendenz, immer gleich zu reagieren. Und das Rinnsal wird immer größer und es ist dann ein großer Fluss, der dann ganz schnell diese Verbindung schafft zwischen unangenehmes Gefühl, Ablehnung. Das ist dann etabliert in uns. Das heißt, da sagt er hier, der Hang wird angelegt. Und wenn der mal angelegt ist, dann fangen wir auch an, das kompensieren zu wollen. Und wie machen wir Dussel das? Wir versuchen uns irgendwie, und auch das, wir lernen das von Anfang an, ne? Wir versuchen uns irgendwas Schönes zu geben. Und das ist ja, wie unsere Mütter uns auch schon eigentlich von Anfang an ja nicht erziehen, doch eigentlich kann man sagen erziehen, aber uns behandeln. Ne? Das ist normal, dass wenn das Kind schreit, dann macht man irgendwas. Ne? Oder wenn die Zähne kommen und wehtun, dann kriegt man irgendwas zum Draufbeißen. Und wenn irgendwas ist, wird sofort reagiert. Und das legt natürlich schon den Hang an, dass wenn irgendwas ist, was uns nicht gefällt, dann reagieren wir da drauf und wollen irgendwie ein Goodie haben, wollen, dass jemand Duzi macht und sagt, du bist aber ein armes Dingelchen. Oder irgendwas, was uns ein gutes Gefühl wiedergibt. Und da, deswegen habe ich auch extra geguckt, der schreibt hier nämlich Sinnenwohl. Aber das ist im Pali, ist es viel stärker. Da geht dann nämlich von Karma. Also nicht Kamma, sondern Karma. Das kennen wir vielleicht vom Karma Sutra. Da ist die, also das ist wirklich Lust. Ne? Darum geht das. Also nicht einfach nur so ein bisschen Sinnwohl und dann gibt man sich so ein kleines Bonbon oder so, sondern wir kompensieren tatsächlich mit Lust und das etabliert sich auch wiederum. Und da wird der Hang zum Reiz angelegt und da steht im Pali, in der Version steht, der Hang zum Reiz ist dann Raga. Da denke ich, das ist hier stark genug übersetzt. Und man erkennt es eben nicht, der Wirklichkeit gemäß, der Gefühle Aufgang und Untergang. Und da sind wir wieder ganz nah am Satipatthana Sutta mit der Wirklichkeit gemäß erkennen, Aufgang und Untergang. Ne, bei der Achtsamkeitsmeditation im Vipassana, da sehen wir oder versuchen wir zumindest zu sehen, wie die Dinge entstehen, im Moment da sind und dann wieder vergehen. Und das sagt er hier. Erkennt es Wirklichkeit, oder beziehungsweise der Weltling, der erkennt es nicht, der Wirklichkeit gemäß, wie sie entstehen, wie sie da sind und wie sie gehen. Und er kennt auch nicht das Labsal und das Elend und die Entrinnung. Das Labsal, das kann wirklich, Labsal kann in unangenehmen Gefühlen ganz genauso drin sein wie in angenehmen Gefühlen. Es ist nicht so, dass wir uns nur in unangenehmen oder in angenehmen Gefühlen schwelgen oder so. Man schwelgt und suhlt sich genauso in unangenehmen Gefühlen. Ne? Wenn man einmal ein schönes Leiden gefunden hat und Leute, die einen unterstützen darin und sagen, boah, bist du arm dran, dann macht das richtig Spaß. Dann möchte man da gar nicht mehr mit aufhören.
Spaß ist
vielleicht falsch aufgetrieben.
Ja. Anerkennung, die man wollte.
Ja, aber man schwelgt drin. Man suhlt sich drin. Ne?
Man kriegt Aufmerksamkeit.
Man kriegt die Aufmerksamkeit. Und dann, ja, dann kriegt man ja wieder sein. Oh ja, ne? Hat man wieder was Schönes.
Ärger ist auch schön, ne?
Ärger kann auch total Spaß machen, ja.
Ja, aber das merkt man ja schon, also Frau Lewis hat es ganz, ganz schön beschrieben und sehr intensiv beschrieben, wie das beim Säugling, also wirklich diese ersten Erfahrungen des Säuglings, wenn er schreit, ja, das muss ja kein körperliches Gefühl sein, ja, also kein körperlicher Schmerz, ja. Er hat schon mitgekriegt, ja, wenn er schreit, kriegt er Aufmerksamkeit, ja. Also über dieses schmerzhafte Gefühl ausdrücken, ja, kriegt man Aufmerksamkeit.
Naja, und das geht von Anfang an los. Das
lässt sich so in die Tendenzen ein, dass man das schon sehr schnell mitkriegt, ja.
So ganz blöd sind wir ja nicht. Ne? Das kriegt man da schon ganz schön schnell mit. Ja.
Das finde ich einen interessanten Punkt mit dem schmerzhaften Gefühl, in dem man auch schwelgt. Wobei das mit dem Anerkennung, also damit Anerkennung hervorrufen, das passt da für mich nicht so zu, weil das Anerkennung bekommen selber ist ja wieder was Angenehmes. Auf der anderen Seite nimmt man das in Kauf, irgendwie, dass man leiden musste für vielleicht, aber gerade dieses direkte Schwelgen in dem Schmerz oder in dem unangenehmen Gefühl, das scheint es auch zu geben.
Das gibt das definitiv.
Irgendwo habe ich im Kopf, dass jemand mal beschrieben hat, wie die Wesen selbst die dunkelsten Höllenbereiche irgendwie vorziehen, den nicht erleben. Und irgendwie so ähnlich stellen wir das auch in der abgemilderten Form, in den Leiden vor, was man hier im Menschenbereich erlebt.
Ja.
Vorgezogen wird, den nicht erleben. Also ja. Dass man jetzt auf Anerkennung schielt, tatsächlich zum Beispiel.
Oder versuch mal jemanden, der leidet und es gäbe eine leichte Lösung, die das alles positiv wenden würde, davon wirklich zu überzeugen. Du kriegst viele Leute da nicht raus, aus diesen, die wollen das. Und wenn du denen sagst, ja, du willst das, ja, nein, natürlich nicht. Also, man kann diesen Dingen nicht trauen. Und in gewisser Weise sind auch, wenn man so Extreme sucht, ne? Da habe ich heute drüber nachgedacht, weil wir uns ja jetzt abhärten. Ne? auch da kann man sich ja was rausziehen. Ne? Kann man sich ja auch toll fühlen, ne? Wie so ein Held oder eine Heldin in dem Fall vorkommen. Dann nach der kalten Dusche. Ne? Also man kann sich aus allem was rausholen, wenn man es möchte. Auch aus dem Unangenehmsten oder dem Schlimmsten.
Und was holen wir uns eigentlich raus? Ist immer Illusion.
Ja. Ja. Weil weder das Unangenehme noch das, was wir uns rausholen und uns als den Lohn, als das Labsal hier rausholen, ist real. Das ist ja, das ist schon irgendwie fast irrsinnig, ne? Was wir da treiben. Was sagst du?
Das Ego-Bestätigung.
Ja, schon. Und hier das Elend, Elend haben wir auch nicht nur in den negativen Sachen. Wir können auch, je nachdem, nach Stimmungslage, können wir auch Elend in den besten Situationen finden. Guck uns hier an, im Westen. Uns geht das so gut. Wir könnten uns so klasse fühlen, ne? Aber wir jammern. Also dieses Labsal und Elend zu erkennen, ist wirklich eine Fummelsarbeit. Da muss man wirklich tief in sich reingucken, in sein Herz. Und muss auch zugestehen, dass man manchmal vielleicht ganz schön verdreht ist, ne? Und dass man möglicherweise Dingen aufsitzt, die eigentlich überhaupt gar keinen Sinn machen. Und was wir eben überhaupt gar nicht erkennen, ist eben die Entrinnung. Und nämlich das, was auch im Satipatthana Sutta steht, der Wirklichkeit gemäß erkennen, wie es wirklich ist. Es entsteht, es ist ein Moment da und dann geht es weg. Da ist überhaupt kein Grund. Ja, großartig zu reagieren. Klar, gibt es Gefühle, auf die muss man reagieren. Ne? Also man kann das zu weit treiben, diese Neutralität. Also wenn dann Menschen von der Meditation Bandscheibenvorfall oder Knie kaputt kriegen, ist auch nicht gut. Da hätte man vielleicht vorher reagieren und sich mal umsetzen sollen. Also alles aushalten müssen wir auch nicht. Aber man kann wirklich versuchen, klar zu sehen, wann ist es denn notwendig, dass ich reagiere? Und wann ist es nicht notwendig? Wann ist es notwendig, dass ich reingehe und schaue, was ist denn das da überhaupt für ein Gefühl, was ich hier empfinde? Was ist denn das? Und weiter reingehen. Und wann ist es so, dass ich schon mitten tief drin sitze in der Gefühlssuppe und drin schwelge? Oder wann ist es Zeit, mich da auch rauszuholen und zu sagen, so, jetzt habe ich aber genug gesehen. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich brauche da jetzt nicht mehr reingehen. Also es ist nicht immer so, dass wir ein Gefühl nur so kurz mal sehen und sagen müssen, Gefühl, Schluss, Neutralität oder so. Das auch nicht. Das darf schon anrühren, anklingen, weil sonst sind wir auch nicht mehr in der Lage, die richtige Entsprechung zu finden. Das richtige weise Mittel zu finden, wenn wir was überwinden müssen. Zum Beispiel Angst überwinden müssen oder Schmerz, den wir uns einbilden, überwinden müssen. Oder auf andere reagieren, mit Mitgefühl reagieren müssen. Also man muss es schon so weit zulassen, dass der Gefühl innerlich und äußerlich ist und existiert, dass man eben auch reagieren kann. Aber das drauf reagieren sollte dann entweder durch Achtsamkeit oder durch weises Reflektieren gekennzeichnet sein. Und dann erkennt man eben die Entrinnung der Wirklichkeit gemäß. Und die Entrinnung ist ja, dass wir eben nicht mehr in alles einfach reinfallen, auf alles einfach reinfallen und uns da hin und her und so beuteln lassen von dem, ne? Und es ist schon ein Unterschied, muss ich sagen, zwischen dem, weil hier im Westen sagt man immer auch, so die Psychologie sagt ja, du musst da reingehen und so. Ich glaube, man muss durchgehen. Das ja. Wenn er jetzt sich ein Gefühl etabliert hat, zum Beispiel eine Angst, dass die eigentlich schon mehr Chitta ist als nur ein Gefühl, also dass sie eigentlich im Chitta-Bereich schon etabliert ist, anstatt nur mal ein kurz aufsteigendes Vedana ist. Also wenn wir solche Ängste haben oder so, dann ist es schon, wie ich eben schon gesagt habe, wichtig, dass wir hingucken und dass wir auch mal reingehen. Aber nicht, dass wir da reingehen und eben drin schwelgen, sondern dass wir durchgehen. Durchgehen mit dem Bewusstsein, ich erlebe es. Ich erlebe es zu 100% und voll. Aber ich renne davor nicht weg. Ich erlebe es, um es zu erkennen. Um eben Labsal, Elend und Entrinnung zu erleben, zu erkennen. Und zu sagen, okay, das löst diese Angst aus. So fühlt es sich an, wenn sie da ist. Und das kann ich tun, um sie loszuwerden. Oder das passiert, dann geht sie sowieso von selbst. Und das ist ein großer Unterschied zur westlichen Auffassung davon, dass man eben Gefühle haben muss und dadurch die vollends eben immer fühlen muss. Und da kann ich wirklich euch mit der Gewissheit einer ehemaligen Schauspielerin die wirklich durch, nicht nur durchgegangen, sondern auch reingegangen ist und immer schön geschwelgt hat drin, ja, das führt zu nichts. Das ist alles Humbug, ja.
Ich möchte nochmal differenzieren,
ja.
Wie ich es verstanden habe, also in meiner seitherigen buddhistischen Laufbahn, Gefühle entstehen in jedem.
Mhm.
Also dieses
genau.
Angenehm an diese drei Arten
ja.
Gefühle, wobei Daniela Bonica ja sehr deutlich ausdrückt, dass diese dritte, manche nennen es neutral,
also die richtige Übersetzung heißt weder ja, noch.
Ja. Das ist ja was, was der Weltling normalerweise gar nicht mitbekommt.
Mhm, genau.
Weil das dann gleich in die Langeweile geht.
Mhm.
So habe ich es von ihm übersetzt. Aber nehmen wir mal die einen Zweien, die angenehm noch das Angenehme und das Unangenehme. Mhm. Solange das noch ein ganz normales Auf- und Absteigen ist und nicht in Emotionen geht, das heißt, wir nichts dazugeben, nichts wegnehmen. Und wegnehmen hast du jetzt auch gerade gesagt, wenn wir es nicht sehen wollen. Ja.
Ja.
Und dann geht es ja schon in über das normale weder nah hinaus, nämlich eben in den emotionalen Bereich rein. Und das ist ja das, was wir vermeiden sollten. Einfach nur das Gefühl zu sehen, wie es entsteht. Und wie es dann auch von alleine, wenn wir nicht festhalten, wieder vergeht. Ja.
Mhm.
Das ist ja dieser Prozess.
Des Ganz Lebens. Genau.
Ja.
Mhm. Also damit eben dieses, was vorher gesagt wurde, dass dieser Hang
ja.
nicht zum Widerstand oder zum Reiz nicht, genau. dass der abgetrennt wird, dieser Hang. Dass sich einfach der Hang zurückentwickelt. Entwickelt hat er sich bei uns allen.
Ja.
Also da ist das Kind in den Brunnen gefallen, ne, sagt man ja so. Da haben wir den Salat. Aber jetzt ist unsere Arbeit eben, es zu erkennen, dass es so ist und dass wir diesen Hang versuchen aufzulösen. Und da hier ist es das Sutta ja ganz, ganz klar, dass eben auch jeder das fühlt. Ganz egal, wie weit auf dem spirituellen Pfad entwickelt man ist. Die Sachen sind da. Und da am Schluss des ganzen Abschnitts, wo er über die Gefühle spricht, sagt er nochmal, gefesselt ist er, sag ich, ans Leiden. Und das finde ich auch eine ganz wichtige Sache, zu erkennen und uns immer wieder da auch dran zu erinnern, das ist alles Leiden. Auch wenn es schön ist. Also ich habe das zwar vor am Anfang, als ich eine junge Frau war und gelesen habe, alles ist Leiden, habe ich da auch gedacht, nee, da hat der Buddha aber nicht recht. Da ist er jetzt aber so ein bisschen negativ. Ne? Das wollte ich nicht. Da war ich auch nicht in der Stimmung dafür, das je irgendwie auch nur ansatzweise begreifen zu können. Aber, und es heißt auch nicht, als wir auf dem Markt standen, war so der Marktstandmann, der sagte dann, wir standen da lachend oder zumindest breit lächelnd. Mit unseren Almosenschalen neben dem Markt stand, sagt der Standbesitzer da so: Was ist mit euch? Ich denke, ihr müsst leiden.
Damit
du was kriegst. Da bin ich Da habe ich wirklich angefangen zu lachen. Da habe ich gesagt, nein, wir müssen nicht leiden, wir müssen nur das Leiden erkennen. Und das ist wirklich, wir müssen nicht leiden, immer, ständig und sauertöpfisch gucken und elend sein und so. Wir dürfen lachen und auch zufrieden sein. Das geht ganz, das ist wichtig, dass wir zufrieden sind mit dem, wie es ist. Und dass wir entspannt sind. Trotzdem, wenn wir daran anhaften, ist auch das Leiden. Und ist auch das schöne Leiden. Weil alles anhaften ist Leiden. Und dann sagt er am Ende, wir brauchen jetzt nicht durch den anderen Absatz durchzugehen, weil das ist eben nicht das Gegenstück, aber ich sage mal da, es ist eben der entwickelte, der edle Jünger, und da sagt er nicht der Mönch oder der Bhikkhu oder so, sondern er sagt der edle Jünger, das heißt, es könnt auch ihr machen, die ihr nicht in Roben seid, die werden dann eben nur von dem einen Pfeil getroffen. Also wenn ihr da, das könnt ihr ab morgen, ne, oder ab gleich, könnt ihr das ja machen, wenn dann irgendwas Unangenehmes auftaucht, dann atmet er tief durch. Entspannt und ich habe manchmal benutze ich so als Mantra, aber da komme ich ein anderes Mal noch mehr drauf zu sprechen. Das macht doch nichts. Das habe ich aus Thailand mitgebracht. Da sagt man nämlich Maipenlai. Das ist ja wunderbar. Mach doch nichts. Und das nach ein paar tiefen Atemzügen kann das wirklich Wunder wirken. Und da sagt er also, nachdem er also erzählt, dass andere, die edlen Jünger, eben nur ein Pfeil empfinden und eben nur das Wehgefühl empfinden. Da sagt er dann am Schluss, das nun im Mönch ist die Besonderheit, die Zielsetzung. Okay? Zielsetzung. Das wollen wir jetzt ab jetzt machen. Der Unterschied. Ja, und dann die Verse sagen das auch nochmal sehr schön. Und dann komme ich aber apropos Verse nochmal zu den anderen Versen, die ich vorgelesen habe. Weil ich da ja auch finde, dass da was ganz, ganz Wichtiges drin steht. Bei dem Sutta durch die Überwindung. Ne? Da hatte ich ja auch ein paar Verse vorgelesen. Und da im dritten Absatz, da steht, was aber weder wohl noch weh, ein weisheitsvoller nennt es Stille, wenn dieses aber man genießt, wird man vom Leiden nicht befreit. Wenn unermüdlich ist ein Mönch, die Klarbewusstheit immer pflegt. Das heißt, hier geht es um Samatha und Vipassana-Meditation. Und es ist an keiner Stelle irgendwo gesagt, macht keine Samatha-Meditation. das bringt euch nichts. Aber wenn man das nur macht und bei der Stille bleibt und nur die Stille will, dann kommt man nicht weiter. Dazu muss die Klarbewusstheit kommen. Und das ist auch wieder der Zusammenhang zwischen Satipatthana Sutta und Anapanasati Sutta. Es ist immer beides. Man muss immer beides sein. Ja, was habt ihr denn da noch so zu sagen?
Das war jetzt ziemlich erschöpfend.
Fühlst du dich erschöpft? Ja, ich weiß. Boah, ich wollte, konnte den Wortwitz aber nicht ungeschehen.
Ja, das war es aber auch gerade so.
Ja gut, dann drücke ich mal hier auf.
An Nikolaus, da dürfen diese bösen Geister spielen. Mhm. Da kommen die schlimmsten Sachen vor. Ja? Weil die dann völlig hemmungslos werden hinter diesen Masken, weil man es ja nicht erkennt. Mhm. Das haben sie schon was erfinden müssen, damit diese Maske mit dem, also dann nachher bekannt ist, wer diese Maske getragen hat, ist der und der gewesen, damit sie nachher noch erkennen, wie das war. Ja. Mhm. Also von dem her, das ist wirklich. Ja. Aber ja, gut. Nichts anderes machen wir dann mit unseren Berufen und so. Ist auch eine Maske, ja. Mhm. In der Welt draußen, ja. Ja, klar.
Aber was ja auch so schwierig ist, Gefühle sind nicht immer klar. Ja. Und dann hocken wir manchmal da und versuchen etwas zu erkennen. Ja. Und neutral. Es ist so manchmal diesen Matsch, der man durchläuft.
Mhm. Das kommt wieder vor. Ja, es ist wirklich heftige Arbeit und Mut gehört dazu.
Ja.
Mhm. Vor allem Mut zu erkennen, was ist es denn jetzt eigentlich? Ja?
Ja, und dann noch Mut, wenn man jetzt, sagen wir mal, wirklich mal ein freudiges Gefühl hat, oder jetzt sagen wir mal die Stille. Ich finde das ja also als Abschluss dann auch mal schwierig, wenn man so, ach, jetzt habe ich endlich mal Stille und jetzt darf ich nicht drin verbringen. Jetzt muss ich wieder aus.
Ja, jetzt soll ich arbeiten.
Also, oder man hat mal ein bisschen Gleichmut. Oh, dankbar. Ja. Jetzt musst du wieder in die nächste Stufe. Also, das ist auch nicht einfach. Weil, also das, was du da gesagt hast mit den Schmerzen im Knie und dann habe ich jetzt immer ein spirituelles Hochgefühl. Also, deshalb sitze ich jetzt auf dem Stuhl. Ich weiß jetzt gerade, ich habe einen Rücken halt, mein Nervproblem. Ich höre da schon ganz genau also drauf.
Ja, ist auch gut so. Ist ja wichtig. Ja,
ich weiß dann manchmal nicht, ist das jetzt, bin ich jetzt wieder zu vorsichtig oder also mit dem Bandscheibenvorfall, ich möchte das Spiel nicht spielen.
Nee. Also das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Ne? Also dann lieber sogar noch ein Cremchen drauf und eine Wärmflasche.
Wir hatten einen in Thailand, der hat gedacht, so, ich muss das durchsitzen, ich mache das und der war quetscht mit hinten nachher. Mhm. Der wurde sehr bekannt, aber...
Ja.
Ja.
Ja, der ist bekannt geworden, aber nicht zwangsläufig als positives Modell, ne?
Nicht erleuchtet.
Nee. Bleiben wir dran, ist sicher auch nicht das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben.
Aber nicht mit nur mit Wille, sondern auch mit Nachsicht.
Und Weisheit.
Weisheit.
Ja.
Sagen.
Geschicklichkeit und Weisheit.
Also da, was ich jetzt nicht gesagt hatte, ist ja auch eine große Ehrlichkeit dann irgendwie.
Ja.
vonnöten, ne?
Ja.
Mhm. Mit sich selbst.
Ja, das ist der Mut. Ja.
Weil das ist manchmal nicht schön, wenn man da so in der Vipassana-Meditation sitzt und seine Gedanken und seine Gefühle sieht. Was möchte man da nicht haben, ne? Ja, aber ich finde, es ist dann auch wichtig, ein Stück weit sich da rein zu entspannen. Also nicht so weit zu gehen, dass es da Karma, Lust und Sinnenfreude wird, aber sich da rein zu entspannen.
Es ist so.
Da, eben, das ist so und ich bin jetzt noch so. Bin eben unerleuchtet. Ist jetzt doof, aber ist so.
Ganz, ganz früher, ich war noch ziemlich jung, habe ich mal irgendwo, ich weiß nicht, wer mir das gesagt hat, das sind diese drei Aspekte. Es ist so, es darf so sein, aber es wird nicht so bleiben.
Mhm.
Ja. Also es ist einfach, diese drei Sätze, die haben mir durch viele Dinge hindurch geholfen. Einfach mal, ja, okay.
Mhm.
Jetzt ist es so. Aber es wird eh nicht so bleiben. Das wissen wir ja.
Mhm. Ja, schön. Ja, dann. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādīmi. Savakato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi. Supatipanno bhagavato savaka sangho sangam namami.